bei meiner Pflegemutter fühle ich mich nicht zu Hause innerlich und bei meiner leiblichen Mutter sowieso nicht. Und die Trauer war im Prinzip, dass ich wie für mich begriffen habe, ich bin allein auf der Welt.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Lissy Schneider. Im Alter von 2 Jahren kommt sie ins Kinderheim, ihre Eltern suchtkrank. Ein Jahr später zieht sie zu einer Pflegemutter und wie sie ihre Kindheit erlebt hat. Auch später Einsamkeit und Schwermut, darüber reden wir heute. Auch darüber, wie sie ihren Hoffnungsweg gefunden hat. Lissy, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen.
Danke.
Großartig, dass du hier bist. Sag mal, du bist ja inzwischen Mutter von 3 Töchtern. Mhm. Wie geht's dir so als Mama?
Ich habe es mir anders vorgestellt. Also ich habe es mir gedacht, man bekommt Kinder und dann ist man Mutter und hat alles, was eine Mutter eben braucht, um eine gute Mutter zu sein. Und bin überrascht, dass es nicht so ist, sondern dass ich Mutter geworden bin und immer lerne, immer dazu lerne. Und
du hast keinen Führerschein gemacht
nein,
vorher.
Genau. Und, so. Und es gibt kein Rezept und keine Anleitung. Also ich mag es sehr, aber ich entdecke mich selbst darin sozusagen.
Ich gehe einfach mal davon aus, es geht turbulent zu bei euch zu Hause, oder?
Es ist immer die Frage, was man damit meint. Also ich finde es noch völlig im Rahmen. Also meine Töchter sind jetzt 12, 15 und 17. Und das, wofür ich am dankbarsten bin, ist unsere Beziehung. Also dass ich zu allen drei eine gute Beziehung habe.
Das ist ja irgendwie, gibt es da so ein Alter, wo dann, naja, man bleibt immer Mutter, Tochter, aber so ein freundschaftliches Verhältnis stellt sich irgendwie auch ein, oder?
Ja,
also es kommt
ja.
so eine andere Dimension dazu, ja. So ein bisschen mehr Augenhöhe oder so.
Ja, also voll. Und das finde ich ganz spannend, ja. Auch schwierig, weil ich finde, die entwickeln ja so ihre eigene Meinung und ihre eigene Art zu denken. Und ich bin ja jetzt 44 und denke dann, Mensch, ich habe schon ein bisschen was durchgemacht, deswegen kann ich dir sagen, wie es richtig ist, ja. Was heißt richtig, sondern hilfreich fürs Leben. Und dann immer wieder einen Schritt zurück und zu sagen, nein, die müssen ihren eigenen Weg gehen, sich selbst entwickeln, eigene Erfahrungen machen. Und ich darf sie darin begleiten, aber ich kann sie darin nicht bevormunden. Und das fällt mir manchmal schwer.
Sag mal, welche Rolle spielt deine Geschichte für euer jetziges Familienleben? Das ist so ein ganz normales, in Anführungszeichen, Familienleben. Welche Rolle spielt da deine Erfahrung?
Also ich habe lange gedacht, dass es gar keine Rolle spielt. Also ich war jetzt mit meiner Geschichte nie, dass ich Ihnen nicht davon erzählt habe. Sie wissen auch, dass Ihre Oma nicht die leibliche Oma ist und so. Mhm. Aber welche Auswirkungen doch meine, ich sag mal, noch nicht integrierte Geschichte auf ihr Leben hatte, also zum Beispiel mit dem Thema Angst oder so, das hätte ich nicht gedacht. Also es hat mehr Auswirkungen, als ich gedacht hätte am Anfang. Auch positive, wir reden ja darüber, also dass man durchaus schwierige Zeiten gut überstehen kann, also resilient werden kann dadurch. Aber ich war doch überrascht, also vor allem, wo sie in die Pubertät kamen.
Mhm. Ja, es gibt so Tiefendimensionen, Prägungen, die einfach wirksam sind.
Und die sind einfach da.
Ja, die sind einfach da.
Genau, auch wenn ich am Anfang gedacht habe, ich mache alles anders.
Aber es ist ja auch was Gutes und was Wertvolles.
Ja, genau.
Deine Geschichte, deine Eltern waren suchtkrank.
Ja.
Und deine Mutter hat dich dann, du warst zwei Jahre alt, ins Kinderheim gegeben.
Ja.
Kannst du sagen, was für Süchte hatten deine Eltern?
Also bei meinem Vater weiß ich nicht genau, außer dass es Drogen waren, aber welche Art jetzt weiß ich nicht. Und dass er vor allem gedealt hat. Also er war im Geschäft in Frankfurt auch tätig sozusagen. Mhm. Und ich kam deswegen ins Kinderheim, weil er verhaftet wurde. Er kommt eigentlich aus Nigeria, abgeschoben wurde. Und meine leibliche Mutter dann das Gefühl hatte, ich kann meine Kinder selber nicht großziehen und mich darauf in dem Heim abgegeben hat.
Also, sie ist überfordert.
Genau, das war sie vorher auch schon, die ersten 2 Jahre. Aber ich glaube, dadurch, dass mein Vater da noch bei ihr war, hat sie das nicht so wahrgenommen. Und meine Mutter war, würde ich sagen, ihr Leben lang alkoholkrank und immer mal wieder auch mit Drogen, aber nicht dauerhaft. Genau, ich habe sie ja später auch noch erlebt. Also es gab auch dazwischen Zeiten.
Ich meine, an diese Zeit hast du wahrscheinlich keine Erinnerung, kann man fast nicht haben. Ne?
Genau, so. Nur ein Gefühl.
Okay, was ist das für ein Gefühl?
Es sind mittlerweile wie zwei. Also einmal eine große Unsicherheit. Also ich fühle, das war auch ganz lang, hat mich das begleitet, so ein ganz großes Grundunsicherheitsgefühl. Mhm. Und dann durch eine Traumatherapie, wo man immer auch fragt, was habe ich gelernt, was kam da, wahrgenommen habe, auch ganz viel Liebe, und zwar durch meinen Halbbruder. Also, dass ich das Gefühl habe, in der Zeit, also das hat er mir dann später erzählt, hat er sich gekümmert um mich, weil meine Eltern beide nicht dazu in der Lage waren. Und deswegen muss ich sagen, mit dieser Komponente sind es mittlerweile zwei Gefühle, genau. Aber die Unsicherheit hat da ganz, ganz, ganz lang überwiegt.
Gut, also, dass es nicht nur das eine Gefühl ist. Ne?
Ja, genau. Aber das andere hat sich wie entwickelt. Okay. Ich glaube, durch Erzählung, durch meine eigene Aufarbeitung so. Das war nicht immer. Also es war ganz lang einfach kalt und unsicher. Das war auch kalt, genau.
Dein Halbbruder ist 6 Jahre älter als
ja.
du. Ne? Und der hat sich um seine kleine Schwester so ein bisschen gekümmert, als er auch noch Kind war. So, ne?
Ja.
Der hat...
Also nicht nur ein bisschen, der hat sich um mich gekümmert. Also wirklich so, hat er erzählt, mit T-Shirts mich gewickelt, weil es keine Windeln gab.
Okay.
Ist in Laden, Edeka hat er erzählt, und oder Rewe, ich weiß gar nicht mehr welchen, und hat Babygläschen geklaut, weil ich so,
weil ich
Hunger hatte und es gab nichts zu essen. Also nicht nur ein bisschen, sondern ich glaube, heute, das war mein Versorger in den ersten 2 Jahren.
Aha.
Genau.
Krass.
Ja, finde ich auch.
Ein Hoch auf die Brüder.
Ja, so. Wirklich, wirklich. Und auf dieses Verantwortungsbewusstsein. Und ja. wir wurden dann getrennt. Also ich kam als Erste ins Kinderheim, hat meine Mutter mich abgegeben und ihn 1 oder 2 Tage später. Und ich weiß nicht, ob man es heute noch so machen würde, aber man hat uns getrennt.
Also Wahrscheinlich nicht, ne?
Ich weiß nicht, ja. Wir kamen auch in unterschiedliche Pflegefamilien, erst dann aber wieder zurück ins Heim. Und wir sind im Prinzip getrennt groß geworden. Am Anfang war noch so ein bisschen Kontakt, aber wir hatten ganz lang keinen Kontakt. Und erst als Erwachsene wieder. Und das finde ich schon, wenn ich ihn sehe, also das ist einfach eine Liebe. Also ich glaube schon, obwohl wir nicht miteinander groß geworden sind, wir haben auch nicht viele Erinnerungen, die wir teilen, glaube ich, gibt es so ein
Grundgefühl.
Ja, empfinde ich ganz arg, genau. Ja. Und es ist was ganz Wertvolles.
Aber trotzdem ist die Trennung irgendwie auch krass, gerade in dieser, als du so klein warst und in dieser Verletzlichkeit als Kind und so. Dann kamst du warst im Kinderheim und mit 3 Jahren, nach einem Jahr
ungefähr,
etwa, hat dich eine Pflegemama abgeholt. Wie war das? Du wurdest abgeholt.
Ja, also das sind natürlich auch nur Erinnerungen, und man ist ja bei Erinnerungen immer so, was ist dann Wirklichkeit, was nicht. Aber jetzt in meiner Erinnerung, man hat sie am Anfang erst kennengelernt. Und ich muss sagen, wenn man Kind ist, merkt man ja noch nicht, was haben die anderen für Familie. Was, also ich könnte es gar nicht so trennen, aber ich habe da eine Frau kennengelernt. Also daran erinnere ich mich noch, an so Besuchs, in so einem Besuchsraum. Und später dann, wo sie mich abgeholt hat, wo das dann klar war, da habe ich dann echt in so einem Raum gewartet, wie gepackten Koffern, wird man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Und habe einfach gewartet, dass die mich abholt. Ja? Und hat eine Uhr getickt, und man hat ja noch überhaupt kein Zeitgefühl. Also wie lange sitze ich jetzt hier schon? Und meine immer wieder, dass ich auf Station gegangen bin, in die Gruppe, und gefragt habe, wann kommt die, und man immer gesagt hat, die kommt gleich, und ich wieder zurückgetan bin. Ich kann mir das jetzt immer ganz schlecht vorstellen, weil ich habe ja selber, meine Kinder waren ja auch mal 3.
Du warst 3 Jahre alt.
Genau,
das ist das
einfach
Alter, wo
klein,
man in den Kindergarten kommt.
Ja,
und so.
Genau. Und wo das schon schwer ist. Also was habe ich Eingewöhnungen mit meinen Mädels?
Genau, die Eingewöhnungen im Kindergarten.
Kann man sich heute nicht, ich kann es mir nicht Wahnsinn. Vorstellen. Genau, aber ja, so war es.
So, und da bist du dann aufgewachsen. Die Pflegemutter ist dann deine Pflegemama geworden.
Ja.
Die leibliche Mutter gab es auch noch.
Ja.
Und wie du da so gelebt hast und was das so mit sich brachte, darüber reden wir gleich. Jetzt würde ich mit dir aber gerne eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde machen. Ich gebe dir 2 Alternativen. Du entscheidest dich für eine, oder du legst eine dritte dazu oder wie auch immer.
Ja.
So, der klassische Einstieg ist Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Hätte ich getippt.
Ja,
ich weiß
wobei,
nicht warum, aber.
Ja, vielleicht wegen meiner Hautfarbe, nein, Scherz.
Also, nee, ich glaube nicht, aber.
wobei ich mir immer wieder Kaffee abgewöhne. Also, aber jetzt gerade trinke ich wieder Kaffee. Aber ich hatte es lang dazwischen mal wieder nicht. Trinke aber auch keinen Tee, finde ich. Also, ich verstehe Tee
nicht. Aber es gibt so guten Kaffee.
Ich
würde nie auf die Idee kommen, Kaffee abzugewöhnen.
Naja, aber wegen dem Koffein und ja, also
oh,
ja.
Nee,
ich habe schon sehr reduziert. Also, im Moment lebe ich
hast
sehr
du viel
reduziert.
Getrunken?
Gar nicht so viel. Immer morgens eine Tasse beim Aufstehen und in der Stille frühs und dann nochmal nach dem Mittagessen.
Ja, das ist
überschaubar.
Ist
findest du es überschaubar? Ja, muss ich mir nicht wieder abgewöhnen.
Ich finde vor allem guten Kaffee. Wir schweifen ab.
Ja.
Salat oder Steak?
Salat. Ich bin Vegetarierin.
Ehrlich?
Ja.
Och, Ich mag auch Salat, aber gelegentlich so ein bisschen Steak dazu ist gar nicht so schlecht. Morgen oder Abend?
Morgen.
Morgen, Mensch.
Absolut, absolut.
Gedanke oder Gefühl?
Beides. Der Gedanke sorgt für das Gefühl, Gefühle sorgen für Gedanken. Also und beides habe ich sehr ausgeprägt.
Oh, schön. Wenn das passiert, ist schon was gelungen, glaube ich. Mhm. Und das nicht getrennte Welten sind. Mhm. Das Kognitive und Emotionale, wenn es so, weißt du, wenn es da so einen Bezug gibt.
Ja.
Mama oder Tochter?
Mama. Als Tochter habe ich mich lang nicht empfunden, selber wahrgenommen. Und Mama bin ich einfach unheimlich gerne. Auf meine Weise, das muss ich lernen. Aber ich bin sehr, sehr dankbare Mama, auch in den Herausforderungen des Mamas sein.
Leicht oder schwer?
Situationsbedingt. Also ich liebe Leichtigkeit. Genau,
drüber,
aber es gehört immer zu leicht auch ein schwer. Also das kann man gar nicht voneinander trennen, finde ich.
Vielleicht letztes noch?
Ja.
Schicksal oder Führung?
Gute Frage. Ich würde sagen, dass aus Schicksal Führung werden kann. Mhm. Ja, also ich könnte es auch nicht trennen.
Ja, es ist auch schwer.
Ja.
Es ist auch schwer. Ja. Aber die eigene, es ist ja deine Geschichte.
Ja.
Und wir alle haben unsere je eigene Geschichte, die wir irgendwie annehmen und auch annehmen müssen, aber in der wir auch Wertvolles entdecken können. Mhm. Du hast auch Wertvolles entdeckt.
Mhm.
Ich will mal auf deine Pflegemama zu sprechen kommen.
Gerne.
Erzähl mal so ein bisschen von ihr. Das war eine Erzieherin, habe ich schon gelesen oder recherchiert, irgendwie eine Erzieherin. Und sie hatte auch andere Kinder. Das heißt, du hattest Pflegegeschwister, 3, 4 insgesamt über die ganze Zeit, glaube ich, noch ein paar mehr. Ne?
Ja, genau. Also meine Pflegemutter ist Erzieherin und war lang beim Bibellesebund, ist alleinstehend schon ihr Leben lang.
Christliches Werk.
Ja, Bibellesebund ist ein christliches Werk und hat dort so Kinderfreizeiten und so, aber immer mit Kindern.
Mhm.
Und hatte dann die Idee oder für sich den Auftrag, sie ist auch gläubig und sie hat von Gott den Auftrag bekommen, das ist, wenn sie es erzählen würde, jetzt selber würde sie es so ausdrücken, eben Kindern ein Zuhause zu geben, die keines haben.
Mhm.
Und dann hat sie angefangen, Pflegekinder aufzunehmen und es waren insgesamt 7 über die ganzen Jahre, aber immer nur 4 auf einmal bei ihr.
Okay.
Und meine Pflegemutter ist, aus heutiger Sicht, ist sie einfach eine sehr strukturierte Frau und sehr verlässlich, sehr diszipliniert. Das bewundere ich mittlerweile auch sehr an ihr. Aber ich würde sagen, als Kind habe ich das nicht so sehen oder wahrnehmen können. Ja, nicht wertgeschätzt, genau. Sondern da hatte ich das Gefühl, ich muss in einem System mich anpassen, um leben zu können. Heute würde ich sagen, war gar nicht so. Aber als Kind habe ich, habe ich ganz lang.
Ding, sie war ja quasi frei gewählt, alleinerziehend
und absolut.
Holt sich 4 Kinder auf einmal ins Haus.
Ja. 4 traumatisierte Kinder. Also jetzt
traumatisierte
nicht,
Kinder auch noch. Das sind ja jeweils nochmal besondere Geschichten.
Ja.
Um mit ihnen das Leben zu teilen. Das war ihr Leben oder ist ihr Leben
ist
sozusagen.
Ja. Und diesen Mut feiere ich heute absolut. Mhm. Ja. Aber ich konnte es als Kind und auch Jugendliche überhaupt nicht, ich bin da mit 16 ausgezogen, konnte ich das nicht so wahrnehmen, nicht so feiern, nicht so wertschätzen. Ich musste dafür erwachsen werden und vielleicht sogar selber Mama, um das so.
Hast du dich geliebt gefühlt von ihr?
Ich würde sagen, in der Kindheit nicht, aber heute jetzt ja. Okay. Mir ist es immer so, weil meine Pflegemutter ist noch da und wir haben guten Kontakt. Und das finde ich manchmal schwierig, darüber zu reden, ohne verletzend oder kränkend zu sein.
Ja.
Genau, deswegen auf jeden Fall hat sie uns geliebt. Ich habe es nicht so wahrnehmen können. Ich habe das nicht so, es kam nicht bei mir an. Vielleicht kann ich es so.
Hast du dich verglichen mit Klassenkameradinnen oder Freundinnen, so, die so vermeintlich intakte oder normale Familienverhältnisse haben, wo so Papa, Mama, Oma, Opa, Onkel, Tante da sind, anders gefühlt? War dir das immer bewusst?
Ja, schon. Ich würde sagen, ich habe mich so unbewusst verglichen. Das war jetzt kein Abgleich, der mir so bewusst war, aber auch in meiner Straße, da hatte ich eine beste Freundin in der Grundschule und da kam immer der Papa nach Hause und die Mutter hat gekocht und die hatten dann noch eine Oma dazu. Also die hatten einfach so viele Menschen waren da.
Ja, das meine ich, dieses klassische.
Genau, die sich so wohlgesonnen waren und Ja, und auch, weil man es ja mitbekommen hat. Also Leute haben das ja betont, dass ich Pflegekind bin, ob das jetzt Lehrer waren oder so. Also es war
Das wurde immer benannt.
Es wurde benannt, ja. Und jetzt auch nicht, sage ich mal, im Besten. Also verstehst du nicht so, dass die Leute sagen, Mensch, toll, dass du ein Pflegekind bist, sondern eher in der Wertung immer schwierig, problematisch, so. Also ja, das war einfach die Zeit, glaube ich auch. Plus Hautfarbe. Also das kam ja noch dazu, muss man sagen. Meine Pflegemutter hat das erste Kind, was sie aufgenommen hat, war auch Mischling, also schwarzer Vater, weiße Mutter. Und dann, ich meine, das kann ich jetzt aber nicht mit Sicherheit sagen, dass das Jugendamt dann gedacht hat, Mensch, sie hat ja schon ein Kind mit einer anderen Hautfarbe. Da tun wir auch die anderen dazu. Deswegen waren wir überwiegend Mischlingskinder. Und das war auch, also eine weiße Mutter uns dann dazu. Also ich muss sagen, mittlerweile bewundere ich sie sehr, weil sie ja immer als Alleinerziehende war mit Kindern mit einer anderen Hautfarbe. Also das hat ja auch bei ihr Fragen bei den Leuten ausgelöst. Aber genau, also der Vergleich war schon immer da und auch wir haben unterschiedliche Nachnamen gehabt, wir wurden ja nicht adoptiert. Also es war immer anders. Es war immer anders.
Hast du dich einsam gefühlt?
Ja, also ich muss sagen, ich fand als Kind noch nicht so sehr, also weil einfach da andere Kinder waren. Also ne, wir waren ja alle auch ähnlich alt. Das finde ich immer total witzig. Meine eine Pflegeschwester ist 3 Monate älter. Ich war mein Leben lang mit ihr in einer Klasse. Wir haben zusammen unseren Abschluss gemacht.
Stimmt, das ist sonst in Familien nicht so.
Nee, genau, oder? Wir waren wie Zwillinge. Ja, wir haben auch, also und dann die andere ist dann ein Dreivierteljahr jünger. Also wir waren alle ähnlich auch vom Alter. Und deswegen war jetzt in der Kindheit, habe ich vor allem dieses Geschwistersein als ganz wahr, also das war warm, also das habe ich als schön wahrgenommen. Die Einsamkeit kam dann erst so mit, oh, ich weiß schon, 12, 13.
Pubertät, und
diese,
so.
Ja, und diese Schwere, ja, dieses allein, innerlich so allein zu sein, das kam erst später. Das habe ich als Kind nicht so wahrgenommen.
Sag mal, wenn du das so erzählst, dass immer genannt wurde, du bist Pflegekind, also ein bisschen so ein Problem mit genannt wurde. War da auch sowas dabei, wie so eine eingeforderte Dankbarkeit?
Absolut.
Weißt du, du bist ja, du kannst ja froh sein, dass du und so.
Ja.
So von Absolut. Oben herab, gönnerhaft ein bisschen.
Ja. Ich glaube gar nicht so sehr von meiner Pflegemutter, sondern einfach auch von Pädagogen, also von Lehrern in der Jungschar, wir waren damals bei Diakonissen in der Jungschar und so, also schon überall und immer dieses, meine Pflegemutter ist die Heldin so ein bisschen, ja, ist sie ja jetzt, also du verstehst ja.
Ich verstehe, ja. Aber du bist ja dann immer
Ich habe immer gedacht, ich habe mich doch nicht selbst auf die Welt gebracht, ich habe mich doch nicht selbst hier rein, also auch so, das ist von Steuergeldern bezahlt wird und lauter so Sachen, also ich habe alles mögliche gehört.
Hast du gehört oder dir gesagt oder wie?
Wurde mir gesagt, also gab es immer wieder, auch Eltern von Klassenkameradinnen oder so und ich war immer mit dem Defizit, dass ich gedacht habe, also es waren wirklich existenzielle, so mit 12 fing das an, warum lebe ich überhaupt? Also wäre es nicht besser, ich wäre nie geboren und das blieb ganz, ganz lange, weil immer sowas eingefordert wurde, unbewusst. Ich glaube, das macht keiner mit Absicht, ja. Aber immer, genau, du musst dankbar sein, wir helfen dir, wir sind deine Rettung, so ein bisschen, ja. War immer mein Gefühl. Ist die Frage, haben die Leute es so gemeint, habe ich das nur so wahrgenommen? Du verstehst, es ist schwer zu trennen.
Aber es wirkt auf jeden Fall so. Aber und sich dieser Wirkung bewusst zu werden, auch wenn man es nicht direkt meint, ist, glaube ich, schon wichtig. Also deswegen ist die Erfahrung wichtig.
Ja. Also das fand ich, das war immer belastend.
Apropos belastend und Schwere, die du jetzt gesagt hast, so genannt hast, so ab 12. Kannst du das ein bisschen beschreiben, welche Schwere da in dein Leben Einzug gehalten hat?
Also es war einmal die Schwere, überhaupt zu leben. Und das war bis ins Erwachsenenalter. Also wo ich also im Prinzip immer mit dem Gedanken gehadert habe, dass es mich überhaupt gibt. Und ich glaube nicht, dass man mir das unbedingt angemerkt hat. Ja, das macht ja auch Einsamkeit. Einsamkeit ist oft etwas, was innerlich ist, dass man mit Gefühlen und Gedanken kämpft, die man jetzt nicht unbedingt mitteilt. Ja, weil ja dadurch, dass Leute immer, ich fand so ein bisschen wie eingefordert haben, dankbar zu sein, hatte ich wie das Gefühl, diese Gedanken sind falsch. Ja, also und das hat diese Schwere gemacht, also dieses Grundsätzliche, dass ich überhaupt lebe und dann in allen möglichen, also dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht angenommen, wie ich bin, immer, also ich war einfach ich kann es gar nicht sagen, es war einfach allumfassend schwer. Und es fing an, wenn ich morgens aufgestanden bin und ging nur weg, wenn ich geschlafen habe. Und dazu kam, ich habe immer schlecht geschlafen. Also schon seit Jugend erinnere ich mich an schlechten Schlaf, viel schlecht einschlafen, viel nachts aufwachen. Mhm. Genau. Und dann war immer die war einfach da.
Boah, ich finde es irgendwie krass, auch wenn du so sagst, du bist ja auch in einem christlichen Kontext mit aufgewachsen. Zumindest die Pflegemutter und so, Jungscher hast du gerade erwähnt.
Ja.
Das sollte doch eigentlich die Erfahrung sein, du bist gewollt und geliebt, genauso wie du bist. Also, dass du angenommen bist, ist ja eigentlich so die Hauptbotschaft, oder?
Natürlich, aber es ist ja wirklich die Frage, was können wir annehmen? Was macht Trauma auch an Nebel, an Verdeckdinge? Weil das wurde mir natürlich gesagt. Also ich kann jetzt nicht, mein Jungschau oder Kindergottesdienst war ich
habe ich auch nicht so verstanden, dass du jetzt jemanden beschuldigst.
Ich habe mich immer gefragt, na, wenn es doch einen Gott gibt, der es so gut mit mir meint, warum werde ich dann geboren in eine Familie, die überhaupt nicht mit mir zurechtkommt? Mhm. Warum empfinde ich mich dann an einem Ort, wo es für mich immer wie sich kalt anfühlt, ja? Warum erlebe ich dann auch noch Missbrauch? Also es war dann so, also ich konnte ganz lange mit diesem, du bist gewollt und Gott hat einen Plan für dein Leben, überhaupt nichts anfangen. Das ist wie abgeprallt. Also, und das wurde erst im Prinzip mit meiner inneren Heilungsgeschichte, hat es absolut Bedeutung für mich. Es ist mein Elixier. Aber zu der Zeit, also hätte man mir nie gesagt, du bist nicht gewollt, hätte ich es genauso geglaubt. Also das kam überhaupt nicht an.
Zu deiner inneren Heilungsgeschichte gehört eine Traumatherapie, die du gemacht hast. Ne?
Genau.
Wie bist du auf diese Idee gekommen? Das gehen ja Schritte voraus.
Viele, viele Schritte. Die ist ja noch überhaupt nicht lange her, sondern es war, also ich muss schon sagen, ich habe so einen Aha-Moment gehabt. Heute, den finde ich immer noch krass. Meine leibliche Mutter ist verstorben, da war ich 14. Mhm. Und ich hatte mit der immer sporadisch Kontakt. Ich habe sie immer mal wieder von Ferne, mal haben wir uns getroffen. Sie war auch zwischendurch wohnungslos, sie war zwischendurch im Gefängnis. Also es war ganz lose, habe ich sie immer wieder erlebt. Und dann ist sie verstorben, als ich 14 war. Und ich habe es, ja.
Komm, da müssen wir mal noch kurz, ich hake dann noch schnell an, wir vergessen das andere
bitte.
Nicht.
Ja.
Aber das ist nämlich wichtig zu wissen. Ja. Du hast bei deiner Pflegemutter gewohnt, aber deine leibliche Mutter hast du immer wieder besucht. Zum Teil 14-tägig und zum Teil waren ganz lange Abschnitte dazwischen.
Also,
sie war obdachlos zum Teil.
Und da habe ich sie nicht besucht.
Logischerweise. Aber dann war sie auch im Gefängnis und da hast du sie auch besucht.
Ja.
Da will ich nochmal nachfragen, wie war das denn? Du besuchst deine Mama und die ist im Knast.
Ja.
Und du gehst dahin.
Ja.
Du wirst durchsucht wahrscheinlich oder musst das Handy
abgeben. Wir hatten einen Blumenstrauß, meine Pflegemutter, die hat das super gemacht. Ich finde ja auch immer heute, mit was meine Pflegemutter konfrontiert wurde.
Ja, was sie gemacht hat.
Genau, sie hat mit mir erst einen Blumenstrauß im Garten, also wir haben in Frankfurt, hat sie im Haus ihrer Eltern uns großgezogen, also ihre Eltern haben immer mit im Haus gewohnt. Wunderschöner Garten und wir haben Blumenstrauß gepflückt. Und das Erste war, daran erinnere ich mich heute, mit so lilanen Blumen drinne, dass ich gefilzt wurde und
wurde
auch dieser Blumenstrauß, der wurde auseinandergenommen. Und ich durfte ihn ihr dann schon geben, aber der war halt
in Einzelteilen.
Ja. Es war einfach nicht mehr schön. Und ich weiß noch, das habe ich zum Beispiel noch voll. Dann, das war ein kalter Raum, ja, also wieder, man saß sich gegenüber. Also ich saß im Prinzip.
Aber es war nicht so eine Scheibe dazwischen,
nein,
aus Filmen.
Mm-mm.
Ja, okay.
Nee, sondern wir saßen uns gegenüber und im Prinzip saß mir da aber ja eine fremde Frau, auch vorher, die. Und ich weiß noch, sie hat dann so Sachen erzählt und so. Ich kann mich sogar an Inhalte noch erinnern, aber es war, ich weiß noch, dass ich. Ich würde sagen, es war einfach verstörend für mich, ja. Und danach sind wir halt wieder raus und.
Hast du Mama gesagt zu ihr?
Zu meiner leiblichen Mutter?
Ja,
ich habe Mama gesagt.
Und zur Pflegemutter?
Habe ich ganz lange Mama gesagt und irgendwann ist es geswitcht, wo ich älter wurde, in ihren Vornamen. Genau, also ich.
Okay.
Bis jetzt nenne ich sie noch beim Vornamen. Es ist nicht wieder zurück, obwohl wir gut und eng miteinander sind. Ja, nenne ich sie beim Vornamen.
Und obwohl du diese Frau im Gefängnis Mama genannt hast? War keine Vertrautheit.
Nee.
So da.
Aber ich weiß nicht, ob man das als Kind differenziert. Also das war halt die Mutter. Das wurde ja auch immer benannt. Also das ist ja was, finde ich, auch was ganz Wichtiges, dass man da ehrlich, gut, jetzt bei uns hätte man das gar nicht verschleiern können, dass wir jetzt aufgenommen sind. Mhm. Aber dass man da ehrlich ist. Und es war immer klar, dass meine Mutter, also Mama, und ich habe aber meine Pflegemutter auch Mama genannt. Und ich muss sagen, das fand ich jetzt keine Spannung.
War nicht so, ja. Auch, was du gerade nochmal sagst, ist ja wichtig. Es gab nicht so einen Moment, dass da was heimlich wäre in deinem Leben, was man dir mal sagen musste, nee, sondern das war eigentlich immer klar.
Immer offensichtlich.
Du hast das von Anfang an erfahren und so und bewusst mitgekriegt.
Ja, auch, dass meine Pflegeschwestern alle von unterschiedlichen Eltern sind und so, hat ja schon allein, weil sonntags gingen die alle in unterschiedliche Richtungen.
Zum Besuchen.
Genau,
ja.
Genau.
Ja, ja.
Und ich war auch viele Jahre einfach bei meiner Pflegemutter, weil meine Mutter nicht in der Lage war, mich jetzt im Besuch zu empfangen. Genau.
So, jetzt waren wir aber bei dieser Schwere, so im Teenageralter, wo auch diese Gefängnisbesuche waren. Und dann ist deine Mutter verstorben, als du 14 warst.
Genau. Und da hatte ich einen Aha-Moment, der mir erst später wieder kam, und zwar, ich habe so getrauert. Steffen, es war so schlimm. Ich habe so geweint, also vor allem dann nachts, weil ich immer das Gefühl hatte, das macht überhaupt keinen Sinn. Die Frau ist mir fremd. Ich habe sie schon betrunken erlebt. Ich hatte auch Besuchssituationen mit ihr, wo ich sie besucht habe im Kindalter, wo einfach ganz schwierig sind, ja. Also ich habe sie nie als sicheren Ort oder so empfunden. Und trotzdem habe ich so getrauert. Und es war mir klar, ich möchte das nicht so offensichtlich leben, weil ich Sorge hatte, meine Pflegemutter zu kränken. Dass ich so traurig bin, dass da. Und ich konnte es auch selber überhaupt nicht einordnen. Und dann habe ich, was mir seitdem ich 14 bin, extrem hilft, ist Schreiben. Und dann habe ich damals das immer wieder aufgeschrieben, warum bin ich so traurig und so. Und irgendwann, weiß ich noch, nachts bin ich wie so aus dem Schlaf hoch und habe gedacht, ich trauere nicht um meine Mutter, ich trauere um das Idealbild einer Mutter. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, bei meiner Pflegemutter fühle ich mich nicht zu Hause innerlich und bei meiner leiblichen Mutter sowieso nicht. Und die Trauer war im Prinzip, dass ich wie für mich begriffen habe, ich bin allein auf der Welt. Also so war das mein Gefühl. Und vorher hatte ich mich immer in Gedanken noch an dieser leiblichen Mutter, hey, irgendwann holt die mich ab.
Das Wunschbild ist gestorben, die Sehnsucht.
Genau. So, ja. Und das wurde mir so klar. Und ich habe aber erlebt, dass mir das geholfen hat. Im Prinzip hatte ich plötzlich ein Begriff.
Du konntest das in Worte fassen.
Ja. Und es war für mich so mega, dass ich nie wieder aufgehört habe zu schreiben. Und ich habe immer mein Leben praktisch reflektiert. Ich habe ganz, ganz viele Tagebücher und ich habe nie eine Therapie gemacht, sondern ich habe immer selber geguckt, jetzt geht es mir wieder so, was könnte ich machen? Und immer durch das Schreiben. Mhm. Und erst, wo dann meine Töchter in die Pubertät kamen und dann mit Angstsymptomen, also ganz irrationale Ängste, hat jemand zu mir gesagt, du musst nochmal an deine Geschichte dran. Da gibt es Sachen, die hast du unterschwellig weitergegeben. Mhm. Und erst dann bin ich in diese Traumaberatung.
Jetzt kommen wir zu dem Punkt zurück.
Genau,
ne?
Genau. Ja, ja, ja. Und dort habe ich das dann gemacht und erst da ging die Schwere. Kann man sich nicht vorstellen. Ich habe bis vor 3 Jahren oder 2 Jahre damit noch gelebt.
Okay.
Ja,
du bist so eine strahlende Person.
Würde ich auch sagen, war ich auch schon vorher.
Oder
das habe ich immer gespiegelt bekommen. Aber es war immer eine Diskrepanz zwischen dem, wie ich wahrnehme, wie Leute mich wahrnehmen und was ich oft gefühlt habe. Okay. Und ich habe das dann Schattentage, ich habe das auch für mich benannt, wo ich nicht einordnen konnte. Ich habe diese Schwere und so. Und ich habe das aber jetzt nicht so nach außen getragen. Ich habe jetzt auch nicht gedacht, ich habe einfach gedacht, ich muss damit leben lernen. Das war so, das ist so mein Ding, das gehört halt zu mir. Und erst mit dieser Traumaberatung durch die Elvira, auch bis heute mein wirklich eine so große Stütze und Hilfe, ging das weg. Das war total krass.
Und was ist das Geheimnis dieser Traumatherapie?
Ich kann es nicht genau in Worte fassen. Einmal, dass Trauma halt immer auch im Körper sitzt. Ja? Also das bedeutet, wir haben auch einfach Körperübungen gemacht. Und also das war, ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich bin praktisch nach jeder Sitzung bei ihr raus und war ein Stück leichter. Mhm. Und dass man immer nach der Resilienz fragt. Wir sind in schwierige Situationen rein.
Zurückgegangen.
Ich habe dann, man muss sie nicht im Detail erzählen, das ist auch ganz wichtig, dass man, und dann hat sie immer gefragt, was hat geholfen? Was hast du gelernt? Also sie hat mich immer mitgenommen, auch auf die andere Seite, weil
deine Bewältigungskompetenz.
Genau, ja.
Gestellt,
ja.
Die du
und
hast,
das hat mir immer das Gefühl gegeben, ich war ja gar nicht so krass Opfer oder ich war ja gar nicht so ausgeliefert. Also es hat mir immer eine Stärke zurückgegeben und das hat.
Dein Leben ist nicht nur Defizit.
Ja, genau,
und so.
Absolut.
Du bist nicht nur die Bedürftige, das Pflegekind.
Ja.
Sondern du hast Unfassbares gemeistert eigentlich.
Ja. Und dann war die Schwere weg. Also ich kann das bis heute nicht genau beschreiben. Was aber, es ist ein großes Glück, dass ich morgens aufstehe und diese Schwere nicht mehr da ist.
Es ist unglaublich schön, wenn du das so erzählst.
Finde ich auch, ja.
Genau. Nur irgendwie schade, dass das so lange...
Das ist ja immer die Frage, genau.
Oder ja, musste die Zeit so reif werden?
Genau, also ich empfinde schon, also ich bin auch sehr frustriert damals dann in diese erste Beratung zu ihr gegangen und habe gedacht, all das, was ich vorher installiert habe an selber mein Leben so mitschreiben, reflektieren, war ja für mich ganz groß. Bücher lesen, ich habe schon über innere Heilung, keine Ahnung, wie viele Bücher gelesen, ja. Gebet, ja, ich habe mich mit 17 bewusst für Jesus entschieden, ja. Und trotzdem hat er, obwohl ich viel dafür gebetet habe, diese Schwere nicht von heute auf morgen wie ein Wunder aus meinem Leben genommen, sondern ich bin jeden Schritt einzeln gegangen. Und natürlich ist die Frage, so lange gedauert. Und andererseits, danke, dass ich diese vielen Schritte gehen durfte. Heute kann ich das sagen. Und das hat sie damals auch so gesagt, Lissy, es hätte nicht so ein schnellen Erfolg, sage ich mal, diese Traumaberatung bei ihr, wenn du nicht vorher all die Sachen schon gemacht hättest.
Vorarbeit quasi
genau.
auch.
Genau, ja, ich habe schon Jahre vorher eine Vorarbeit und dann ist es praktisch wie, dann hat es gegriffen. Ja, und dann, ja.
Da merkt man jetzt auch, Lissy, dass so, was wir vorher hatten, Gedanke, Gefühl, so die Alternative, ist bei dir schon sehr verwoben. Ne?
Ja,
Gefühl ist ohnehin immer da,
aber
auch sehr viele Gedanken und Reflexionen und so.
Ja. Und ich finde es auch was ganz Wertvolles, also dass ich nicht ausgeliefert bin, sondern immer fragen konnte. Ich habe mich immer gefragt, was ist mein Anteil? Was kann ich jetzt tun, damit sich eine Situation verbessert oder so? Also das ist was ganz Wunderbares, wenn man immer nicht nur denkt, oh, die Umstände sind schuld. Das macht ja einen voll so, ja gut.
Ja, dann bist du nur ausgeliefert.
Genau, sondern immer zu fragen, was ist mein Teil, Anteil? An was kann ich arbeiten? Was kann ich verändern? Und genau.
Um deine Geschichte so rund zu kriegen, du bist mit 16, hast du schon gesagt, ausgezogen, FSJ.
Ja.
Du hast dann relativ bald, 5 Jahre später oder so, geheiratet, hast deinen Mann kennengelernt, ziemlich früh.
Bis heute,
und so.
Liebe, ja, liebe
genau.
ich diesen
es ist
Mann,
gut gegangen, sozusagen.
Ja. Und ist ja auch, also ist ja auch nicht gesagt, das ist, gehört ja fast mit zur Geschichte.
Hätte nicht so zwingend so sein müssen. Ne?
Genau, ich bin einfach einen guten
bist
Mann
du
geraten.
Ja auch auf der Suche war es bestimmt so. Ne?
Nach Zuhause, nach Sicherheit. Und das hat er mir gegeben bis heute. Und das ist ganz toll, weil wenn das jetzt, sage ich mal, ein schwieriger Mensch gewesen wäre, wäre ich auch geblieben, glaube ich. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
weil man
ich
so.
Ahne. Ja. Du hast einen guten getroffen.
Ja, ja wirklich, Gott sei Dank.
Aber er hat es auch gut getroffen, wahrscheinlich.
Ja. Ich hoffe, das wird er auch sagen. Genau.
Bestimmt. Ja, dann habt ihr 3 Kinder.
Ja.
Du bist Krankenschwester. Und machst noch so ein paar andere Sachen. Dazu kommen wir noch. Aber zum Podcast gehört die Rubrik Hoffnungslose. Lissy, da steht ein Glas.
Ja.
Ich bitte dich, das mal herzuziehen. Da sind lauter bunte Lose drin. Und ich bitte dich, zieh eines raus. Einfach irgendeines. Und lies mal vor, was draufsteht. Es ist irgendein Spruch. Es hat mit dem Thema Hoffnung im weiteren Sinne zu tun. Es kann irgendwas sein. Und dann kommentiere es.
Wie schön, was ganz Schönes. Ich hoffe immer noch, dass ich die Welt ein wenig besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe. Von Jim Henson, Erfinder der Muppet Show.
Ach Gott, guck mal an.
Gell?
Erfinder der Muppet Show.
Ja, genau. Ich hoffe immer noch, dass ich die Welt ein wenig besser verlasse, als ich sie vorgefunden habe. Ich glaube, ich finde diesen Spruch so schön, weil er einmal wieder diese Wirksamkeit unterstützt. Ja? Mhm. Jeder von uns kann die Welt ein bisschen besser verlassen und die Welt klingt natürlich mega groß. Wir können es auch einfach sagen, einen Raum, ein Gespräch, irgendeine Situation einfach besser verlassen, als ich es vorgefunden habe und nicht einstimmen in die Resignation, die Welt ist schlecht und überall ist das und so, sondern immer zu gucken, aber ich kann was mitbewirken, auch wenn es klein ist und im Prinzip diese Wertung rausnehmen, ne? Sondern zu sagen, heute kann ich das mit einbringen.
Ach, großartig. Lisa.
Ja, das ist ein schöner Spruch, den nehme ich mit.
Das, und die Deutung, so die Auslegung stimmt. Also es ist ja mit Intention dieses Podcast, mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heißt ja nicht immer die große, weite Welt, die ist viel zu groß, sondern auch meine kleine Welt.
Das heute, meine Familie, welche Atmosphäre, Beziehungen auf der Arbeit. Also wir haben ja überall die Möglichkeit, mit Zuversicht, also das mitzubringen als die Resignation oder mit einzusteigen nur in die Hilflosigkeit.
Und dabei muss es nicht so perfekt sein. Du hast mal irgendwo gesagt, wo habe ich das her? Ich habe mir das auf jeden Fall mal aufgeschrieben bei der Recherche.
Ich bin gespannt.
Du hast dich durchs Leben durchgewurschtelt.
Ja.
Und das so als eine Art Leitsatz
ja,
oder so.
Ja, ist bis heute mein Leitsatz.
Das finde ich irgendwie herrlich, ja. Weil das nämlich das nicht so hoch hängt. Nicht dieses hohe Ideal.
Nein, nein.
Sondern Leben heißt auch wursteln.
Ja.
Also einfach vorangehen, so Step by Step.
Ja, ich sage bis heute, wenn aus meinen Kindern einfach Frauen, was ich mir für sie wünsche und für sie bete, charakterstarke Frauen werden, die diese Welt mitgestalten, dann haben wir uns durchgewurschtelt. Ich würde nie ein Buch schreiben können, mach das und das, damit dein Kind so und so wird.
Aber vielleicht wurschtel dich durchs Leben, wäre vielleicht ein Buchtitel oder irgendwie sowas.
Ich schätze, das verkauft sich nicht, aber...
Wursteln mit Lissi oder so, mal gucken. Genau. Du bist Krankenschwester, arbeitest im Hospiz. Mhm.
Ja.
Das heißt, mit Menschen, die auf die letzten Lebenswochen erleben.
Ja.
Letzte Wegstrecke.
Ja.
Bist du da irgendwie Hoffnungsbotschafterin?
Ich hoffe. Also,
wie geht es dir selber damit? Ich meine, dieser Arbeitsort hat ja eine Schwere an sich.
Das denkt man immer. Dazu muss man, glaube ich, ins Hospiz gehen und auch viele Angehörige, die uns zurückmelden, ist oft, dass am Anfang ist das Gefühl, das muss doch hoffnungslos sein, die letzte Wegstrecke. Aber es kann auch sehr, sehr wertvoll sein, weil sich plötzlich alles reduziert auf das, was einem wirklich wichtig ist. Und weil die Zeit so wertvoll wird. Ja, jetzt sagen wir ja immer wieder, ah, die Zeit ist so wertvoll oder so. Aber dort ist sie es wirklich. Und es hat so eine ganz große Sinnhaftigkeit und eine ganz großes, finde ich, Wert, dass man miteinander, und wir sind ein Team, auch das ist was ganz Tolles, miteinander mit der Person, die im Sterben liegt oder diese letzten Wochen bei uns ist, überlegen und gestalten, wie kann es einfach gut gehen noch, diese letzte Wegstrecke.
Ich habe das auch schon so erlebt, wenn ich Menschen im Hospiz begleitet habe. Nicht so oft, aber ein paar Mal. Und da habe ich das ähnlich erfahren. Und trotzdem dachte ich jedes Mal mit den Mitarbeitenden dort, ich habe einen ganz hohen Respekt, das immer zu machen. Weil das doch ein ständiges Abschiednehmen ist. Also du hast ja ständig so, dass du Menschen halt loslässt. Du nimmst sie an der Hand, um sie loszulassen.
Ja, aber ich glaube, für mich ist es eher ein Privileg, dass ich so viel mit dem Tod konfrontiert bin, weil er wird auch mein Leben treffen. Und ich finde, durch diese Jahre, die ich jetzt dort bin, hat sich halt ich muss sagen, ich hatte jetzt noch nie eine Angst vorm Sterben, Also ich hatte immer nur Angst, dass es leidvoll ist, aber jetzt der Tod an sich macht mir ehrlich gesagt keine Angst. Und ich fand es immer eher als Privileg, weil ja so wenig Leute über das Sterben und den Tod reden, dass ich immer, und wenn er dann ins Leben kommt, ist es so überfordernd und ich denke, ist mein täglich Brot. Also und kein angstmachendes täglich Brot, sondern etwas Wertvolles. Und ich kann auch heute eins versprechen, dich und mich wird es auch treffen. Also weißt du, so, und das hat so eine Einordnung von, das gehört zum Leben. Es ist eine Phase, das Sterben, die Geburt würden wir nie in Frage stellen, aber das Sterben ist genauso eine Phase des Lebens, nur halt eben am Ende. Und das gehört zusammen. Und deswegen finde ich, hat es nicht die Schwere, wie Leute oft glauben.
Geht es Wursteln dann auch noch im Sterben?
Ja, bleibt dort, Also einmal für den, der stirbt, wenn man dann Fragen stellt, was brauchen sie noch, können ganz wenige das beantworten, weil man sich das im Leben eigentlich zu wenig fragt oder auch, was kann ich noch mitgestalten und auch für uns als die begleiten, weil natürlich nicht, was ich glaube, was gut jetzt für den Sterbenden ist, ist gut für ihn. Auch zu lernen, ich gehe einen Schritt zurück und will wirklich lernen, hinzuhören. Und wenn zum Beispiel zerbrochene Lebensgeschichten sind oder so, dann ist mein Impuls am Anfang gewesen, so, wir reflektieren das jetzt miteinander, wir schreiben noch Versöhnungsbriefe und so. Okay. Manche sterben total unversöhnt und sie sterben trotzdem. Also, und andere, passiert nochmal was, Also, und da Begleiterin zu sein und nicht sagen, so machen wir das jetzt.
Nicht besser wissen und aufdringlich sein, sondern einfach begleiten.
Sondern wirklich mit diesem Respekt.
Ja.
Es ist die Würde des Menschen, es ist sein Sterben und ich darf begleiten, aber ich werde nicht übergriffig, indem ich dann sage, du, das wäre jetzt echt gut. Wir führen noch diese Gespräche oder so. Und auch interessant wahrzunehmen, durch Filme und Bücher habe ich immer gedacht, zum Schluss, wenn jemand ins Hospiz kommt oder überhaupt stirbt, da geht nochmal das Leben an einem vorbei und es entwickelt sich so eine Weisheit. Ist halt nicht so. Okay. Also Menschen, die sehr reflektiert sind, sterben auch, sind eben auch im Prinzip. Und andere, die einfach sind, wie sie sind, die sterben auch so. Okay. Also ja, es gibt nicht den, und das zu lernen.
Ich kommentiere das gar nicht weiter, aber es ist einfach menschlich.
Ja, und es bleibt menschlich.
Ja, genau.
Genau. Und deswegen bleibt es auch ein Durchwursteln.
Lise, du predigst auch in einer Gemeinde. Du gehst in eine evangelische Gemeinde, landeskirchliche Gemeinschaft in Schorndorf, Süddeutscher Gemeinschaftsverband.
Ja.
Und du stehst gelegentlich auf der Kanzel, sagt man, oder vorne.
Am Notenständer.
Und predigst.
Ja.
Wie bist du dazu gekommen?
Also, das hat schon ganz früh angefangen. Und zwar ist mein Mann 5 Jahre älter und ist schon immer sehr in der Gemeinde aktiv gewesen. Mhm. Und er war, als ich dann in Marburg gewohnt habe und er hat in Pforzheim gewohnt, hat er zum Beispiel gesagt, ach, du kannst so gut reden, mach doch mal Teenkreis. Also das ist so witzig, gell? Was mein Mann alles schon in meinem Leben vorangetrieben hat. Ich wäre da auf die Idee. Und das habe ich angefangen, durfte dann Jugendkreis machen. Ich bin wie so reingewachsen.
Er hat den Anstoß gegeben.
Er hat den Anstoß gegeben, mich immer unterstützt. Und irgendwie hat es nicht aufgehört.
Und was willst du den Leuten sagen, wenn du da vorne stehst?
Also für mich, dass Jesus Christus lebendig ist und mit uns unterwegs ist, auch in schweren Zeiten, und dass darauf Verlass ist, auch wenn sich die äußeren Umstände nicht sofort ändern, auch nicht durch Gebet oder was man da sonst installieren möchte, ja. Aber das ist für mich das Schönste. Ich bin bei euch alle Tage. Und das hat er im Rückblick, würde ich heute sagen, sehe ich ganz viel, wie er bei mir war. Aber ich konnte lange nicht drauf zugreifen oder habe es nicht so wahrgenommen. Und das ist in jeder Predigt.
Also Gott ist so ein Begleiter deines Lebens, wie du auch Begleiterin sein willst für andere.
Ja, der immer wieder so Impulse setzt, die einfach wertvoll sind, um Heilungsprozesse gehen zu können. Und immer mit offenen, liebenden, weiten Armen. Also überhaupt nicht groß jetzt mit Regeln oder Gott ist so und so, sondern da ist einfach eine ganz große Weite. Und die habe ich erlebt und erlebe ich immer noch. Und das ist mein Grundgedanke in jeder Predigt, glaube ich.
Ja, und das vermittelst du sehr glaubhaft.
Ja.
Wir sind zum Ende unseres Gesprächs.
Ja.
Das geht schon zu Ende. Irgendwie schade, aber wir müssen zum Ende kommen.
Ja.
Ich gebe dir 3 Satzanfänge und ich bitte dich, die einfach zu vollenden. Erster Satz. Wer in einer schweren Lebensphase steckt, der oder dem rate ich,
Menschen zu suchen, die das mit einem durch, also entweder man hat sie schon oder man sucht sie sich, die einen da mit begleiten. Unser Ziel ist ja grundsätzlich oft, dass wir Schwere gleich aus dem Leben nehmen müssen. Also wir leben ja in so einem Gedanken des Optimums und ich glaube, Schwere gehört dazu. Und im Hospiz halte ich Hände. Ich kann das ja gar nicht mehr abwenden, dass jemand durch eine schwere Krebserkrankung stirbt. Aber was ich machen kann, ich kann mich dazusetzen und sagen, du bist nicht allein. Und im Hospiz habe ich erfahren, das ist wirklich das, was mir auch geholfen hat.
Das heißt, wenn ich betroffen bin, selbst betroffen bin, nicht zu zögern, jemanden zu suchen.
Absolut, absolut.
Helfende Hände zu suchen.
Ja, ja, ja. Und ich glaube, darauf sind wir hineingeschaffen in Menschengemeinschaft. Und ich glaube, vor allem in schweren Zeiten zeigt sich das, dass wir eigentlich den anderen Menschen brauchen und dieses, was wir so hochsetzen mit Individualismus, ich will das jetzt nicht schlecht reden, aber wir brauchen andere Menschen und diese
Schwäche.
Das schließt
sich ja nicht aus.
Eben,
ne?
Und das verbindet uns ja auch. Wenn ich mich dir öffnen kann, dann macht es ja gleich ein Gefühl von Gemeinschaft. Also das finde ich das Wichtigste.
2. Satz. Das große Glück meines Lebens liegt darin, dass ich
morgens aufwache und weiß, ich bin geliebt und dass das wirklich trägt, dass ich glauben kann. Das ist für mich auch ein Riesenprivileg, dass ich beten kann und weiß und glaube, dass mich jemand hört und dass das gleich morgens anfängt und abends im Prinzip endet, dann wenn ich ins Bett gehe und natürlich meine Familie. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich auch über meine Familie.
Zu der übrigens ja auch noch dein Halbbruder gehört.
Ne? Ja, nach wie vor.
Immer noch.
Ja, mit seiner Frau, genau.
Wollen wir am Ende auch noch festhalten.
Ja.
Und jetzt wirklich letzter Satz. Einsamkeit gibt es im Leben immer wieder, aber?
Sie ist, da komme ich wieder auf den Anfang. Sie ist nicht so schwer, wenn ich um Menschen weiß, die mit mir gehen. Weil Einsamkeit ist nicht unbedingt, also ich glaube, es gibt 2 Formen. Es gibt die Einsamkeit, wo man wirklich niemanden hat. Und das tut mir ganz weh und ganz leid. Und dann hoffe ich immer, dass die Leute Angebote, dass die Leute kennenlernen. Aber es gibt ja auch die Form von Einsamkeit, dass ich unter vielen bin und mich trotzdem einsam fühle. Und da hat sich bei mir das im Prinzip verändert, indem ich innerlich wie zu mir selbst gefunden habe. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben, dass dann diese Einsamkeit gehen konnte. Und deswegen andere Menschen auch wieder, ja. Und trotzdem ist das ja manchmal ein Problem der Einsamkeit, dass es die nicht gibt. Und die dann zu suchen.
Lissi, ich wünsche, dass du viele andere Menschen an deiner Seite hast, dein Leben lang. Und du für viele andere auch ein Hoffnungsmensch bist. Mhm. Das bist du auf jeden Fall. Danke, dass du heute hier bist.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ich wünsche alles Gute, Gottes Segen auch, für Steffen. Deinen weiteren Weg.
Vielen Dank.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hand habt, die euch hält und die euch begleitet. Ich wünsche euch immer ein Stück Himmel im Herzen und mit dem viel Freude beim Weltverändern.